Herzlich willkommen bei Dein erstes Mal, dem Men's Health Podcast. In diesem Podcast sprechen Männer über ein erstes Mal, das sie individuell geprägt hat. Das erste Mal auf der Bühne, das erste Mal scheitern, das erste Mal ehrlich mit sich selbst sein. Ein Gespräch über Ängste, Glücksmomente, Ambitionen und mentale Stärke. Alle zwei Wochen mit prominenten Männern aus Sport, Kultur und Wissenschaft.
Ja, herrlich. Moin da draußen, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dein erstes Mal, dem Podcast von Men's Health mit einem, ja, aus in der Men's Health Welt, einem ganz, ganz besonderen Gast heute. Da komme ich gleich zu, aber als erstes stelle ich natürlich wie immer meinen allerliebsten Co-Host vor. Martin, schön, dass du wieder da bist.
Moin Arndt, ich freue mich riesig. Moin schon mal Felix, Arndt, stell unseren Gast gerne einmal vor.
Genau, Felix Berndt, besser bekannt als Doc Felix, ist, ich vermeide jetzt mal ein Wort, auf das wir später noch zu sprechen kommen, ist aber auf jeden Fall einer der erfolgreichsten deutschen Content-Creator im Bereich gesunde Ernährung, gesunde Lifestyle, Medizin. Fast 900.000 Follower auf Instagram, seine YouTube-Clips sind bekannt, sind beliebt und deswegen ganz besonders heute, ist er das aktuelle Covermodel der Men's Health. Moin, lieber Felix, schön, dass du da bist.
Moin, ihr Penner.
Er zieht's durch, genau. Da haben wir im Vorfeld drum gebeten. Ich glaube aber, genau, ich hoffe, dass wir einen etwas freundlicheren Felix gleich
haben. Also man muss dazu sagen, ihr habt gesagt, ich soll das sagen. Ja, wahrscheinlich, damit ihr mich sofort negativ framet, dass ihr noch besser neben mir aussieht. Ich dachte ja schon, wenn ich jetzt einmal Men's Health Model bin, bin ich der Schönste von uns drei. Aber dass du jetzt mit Martin ankommst, der ja aussieht wie ein griechischer Gott, nur vom Gesicht her. Ja, also ich weiß gar nicht, was da los ist, wenn er seinen Shirt gleich auszieht,
Moment,
weil ihm zufällig
Felix,
zu heiß ist oder so.
Ich weiß, du meinst es nur nett, ne? Aber das hast du mir noch nie gesagt.
Wirklich?
Wir kennen uns schon ein bisschen länger. Mich hast du noch nie begrüßt mit den Worten, ey, du bist aber auch Model. Ich verstehe das gar nicht.
Ich finde, du bist ja auch Model, aber bei dir denke ich, du hörst das halt so häufig, dass dir natürlich das dann vielleicht zu Kopf steigt. Ne?
Sehr gut. So.
Also ich fühle mich pudelwohl, kann keinen besseren Einstand geben. Felix, vielen Dank, kann ich nur zurückgeben. Und wir kommen direkt zur ersten Frage, denn das, was jetzt aktuell passiert ist, du bist aktuelles Men's Health Covermodel. Ein Traum, den ich noch zu erfüllen habe, aber mit Arndt Ziegler als Chefredakteur, vielleicht gibt es da ja mal die Möglichkeit irgendwann. Aber Felix, zurück zu dir. Du hast es jetzt geschafft. Du bist auf dem Titel. Kannst du das begreifen? Kannst du mal sagen, wie sich das anfühlt? Weil ich kenne das Gefühl leider noch nicht.
Also ich finde es erstmal lustig, wie versuchst du bescheiden zu wirken. Gerade hast du gesagt, ich war aber schon auf der Men's Health Muscle, auf einer Zeitschrift, die viel krasser war und ich hatte viel mehr Muskeln als du, Felix. Ja, das hast du wahrscheinlich rausgeschnitten. Ja, komplett surreal. Also das ist vollkommen surreal. Ich erzähle ja manchmal so ein bisschen auf Instagram so, boah, Sport fand ich immer irgendwie schwierig und ich will das Wort Mobbing nicht sagen, aber ich weiß halt auch, wie es ist, so als letztes gewählt zu werden und Sport halt wirklich doof zu finden und so ein bisschen aufgezogen werden von Klassenkameraden damit und so. Und jetzt tatsächlich auf dem Cover zu sein. Ich weiß nicht, ich habe früher immer die Line von Kollega gehört, von Boss Aura. Hat er gesagt, ich schmugge im Benz Pep kiloweise angespannter Sixpack Men's Health Titelseite, ja. Das höre ich natürlich jetzt rauf und runter und freue mich da wie ein kleines Kind. Plus, ich habe sie jetzt auch gesehen, das ist ja wirklich ganz crazy. Meine Fresse ist ja auf jeder zweiten Seite. Das ist ja wirklich crazy. Erstmal irgendwie im Inhaltsverzeichnis einmal, dann immer noch, wenn man irgendwie abonnieren kann und so. Wirklich, da wird, ich sag jetzt mal, meine Fame-Geilheit sehr, sehr, sehr gepudelt. Das freut mich wirklich sehr. Und also wirklich ist es absolutes Live-Goal. Also ich habe auch zu ein paar Leuten gesagt, ey, wenn ich jetzt irgendwie morgen sterbe, wäre ein geiles Leben gewesen, sage ich jetzt mal. Ja, also.
Ich habe dich ja beim Shooting erlebt, Felix. Und ich muss ja sagen, ich habe ja schon sehr, sehr viele Covershootings betreut. Und was mich an dir total gefreut hat und begeistert hat, war, dass dir zu jeder Sekunde anzumerken war, wie viel dir das bedeutet hat. Also deine Augen haben gestrahlt. Du warst fast so ein bisschen Fan, obwohl du der Hauptdarsteller warst. Habe ich das so richtig wahrgenommen?
Ja, ich frage mich dann vielmehr, wie ist das denn bei anderen? Also finden die das nicht total geil?
Doch, schon. Auf jeden Fall. Aber wenn man jetzt mal sagt, wir, keine Ahnung, wenn wir in der Größenordnung, wir haben einen Profisportler, einen Bundesligaspieler, jemanden, der schon ganz viele solcher Shootings gemacht hat. Für die ist das immer noch was Besonderes, die sind aber routinierter. Und für die ist das, die sind mit dem Sport groß geworden, die hatten in ihrem Sport ihr Leben lang wahrscheinlich einen gewissen Erfolg, sonst wären sie nie so groß geworden. Da ist die Geschichte dahinter nicht so eine wie bei dir. Und das ist es, was es so besonders macht.
Ich finde es witzig. Also ich finde es auch witzig. Ich habe ja auch wirklich auch, ich glaube, so 8 Kilo, 9 Kilo, 10 Kilo oder so wirklich auch nochmal abgenommen.
Also für das Shooting dann?
Ja, ja. Und der Hans und mir, jetzt war ich auch lustig, weil ich wusste ja eigentlich bis zum Schluss nicht, ob ich es aufs Cover schaffe oder nicht. Er hat gesagt, schick doch mal Fotos von dir. Und ich habe gesagt, kann ich machen. Ich bin jetzt auch schon trainiert, aber ich bin jetzt nicht Sixpack ripped. Ja, dafür esse ich einfach zu gerne und habe auch einfach nicht die Genetik. Es gibt ja Leute, die haben einfach immer ein Sixpack.
Ja.
Ja, das ist einfach so. Die können fressen, was sie wollen. Die haben immer ein Sixpack. Und bei mir ist das halt nicht so. Ist auch jetzt gar nicht so, dass ich sage, ich will das unbedingt haben, weil dafür cheate ich auch viel zu gerne mit irgendwelchen Sachen rum. Und wir kennen das gar nicht, dass Models nicht die ganze Zeit so ripped aussehen für das Foto. Das heißt, ich habe gesagt, ey, okay, ich muss jetzt erstmal in Shape kommen. Und das heißt, das war vielleicht auch so eine, weiß ich nicht, einmalige Geschichte, dass halt ihr auch ein Covermodel habt, was nicht immer ein Sixpack hat. Und deswegen habe ich ja auch irgendwie, ich glaube, es waren 3 bis 4 Monate, ne, habe ich auch wirklich Gas gegeben. Und das war dann natürlich auch nochmal sowas. Also ich war halt auch noch niemals so in Bestform wie zu diesem Zeitpunkt. Ich war, muss man jetzt sagen, jetzt immer, was nicht immer schon, aber so seit 8 Jahren oder so, seit 6 Jahren habe ich immer schon einen guten trainierten Körper, halt mit ein bisschen Fett drauf, aber ist völlig okay. Und jetzt war ich jetzt wirklich nochmal einmal in Bestform und dann auch nochmal so ein Ziel zu definieren und auch auf was hinzuarbeiten, das macht halt wirklich schon wirklich Freude. Und dann, also ich war auch schon bei sehr vielen Shootings, muss ich sagen, aber hauptsächlich ja nicht wegen meines Aussehens, sondern wegen meines Medizinerklären-Zeugs, ja. Und da würde ich sagen, da bin ich auch routiniert, aber das macht halt nie so Spaß. Sage ich jetzt mal. Erstmal muss ich die ganze Zeit irgendwie was erklären, was kompliziert ist. Und manchmal, also will ich auch nur hübsch sein.
Aber hast du denn, Felix, so eine Art How-To-Guide für diese 3-4 Monate, wo du sagst, ich weiß jetzt, ich muss Vollgas geben, ich habe jetzt dieses Ziel und ich habe diese Möglichkeit, es wirklich zu schaffen, was viele da draußen vielleicht auch davon träumen, aber denen so der Anreiz oder dieses eben, wie schaffe ich es denn jetzt eigentlich wirklich? Also wie bist du dich diese 3-4 Monate trainingstechnisch und ernährungstechnisch dann durchmarschiert?
Ja, also ich habe ja schon Muskulatur aufgebaut, ne? Also ich war jetzt schon, ich habe auch trotzdem immer irgendwie 4 bis 5 Mal die Woche trainiert, ne? Das muss man schon sagen. Mhm. Aber halt nicht auf Kaloriendefizit, ne? Und was ich dann gemacht habe, sind eigentlich immer die Basics, ne? Das ist einfach für die Leute so langweilig. Aber also ich habe mir auch zum Beispiel, ich hatte so eine Kooperation mit Samsung, ja, und habe dadurch die Schritte gezählt. Mhm. Dachte, dafür ist der Ring ja richtig gut, dass er die Schritte zählt. Bis ich irgendwann gehört habe, auch das Handy würde die Schritte ganz normal auch so zählen. Braucht ich den Ring gar nicht, ja. Aber irgendwie, manchmal ist es ja so, dass du die Funktion dann nicht kennst. Und dann bin ich halt konsequent über 10.000 Schritte mal gegangen. Hab mir auch so ein Walking-Pad dann irgendwann gekauft, dass ich die halt so gehe und dann glaube ich auch mal deutlich über 10.000. Ich habe halt radikal die Mahlzeitenfrequenzen eingeschränkt, ja, und hauptsächlich irgendwie nur einmal abends groß gegessen und hatte halt aber immer 3 Protein-Feedings. Also ich habe Protein wirklich sehr, sehr hoch gesetzt, wie man das auch halt immer hört, wie ich das eigentlich auch weiß. Und dann habe ich sag jetzt mal im Training, eigentlich, würde ich sagen, ähnlich einfach weiter trainiert wie sonst, vielleicht ein bisschen mehr auf, also Sachen aufgeschrieben, ja, dass ich mich dann konsequent steigere. Aber ich würde sagen, das sind jetzt die wichtigsten Sachen, die mir jetzt einfallen. Und was man auch noch sagen muss, natürlich mit Rückschlägen umgehen, ne? Deswegen, man würde das auch schneller hinkriegen als 4 Monate. Nur, ich war 2-mal ein bisschen erkältet, dann bist du ein bisschen verletzt und so. Ja. Einfach das ganz normale Leben kommt dann halt dazwischen. Aber normalerweise bringt einen und mich das dann jetzt raus aus so einer Routine. Man ist unmotiviert und so, aber das ging ja jetzt nicht, weil ich wusste, okay, ich musste an dem Tag halt shred sein. Und genau, sonst hätte man das auch noch schneller gemacht. Aber ey, 2-mal irgendwie leichte Erkältung, dann will ich natürlich auch nicht und als schlechtes Vorbild dann trotzdem weiter trainieren. Genau.
Kannst du was zu deiner Trainingsroutine denn generell mal sagen? Also wenn du sagst, du hast so weiter trainiert wie immer, wie ist denn deine wie immer Trainingsroutine?
Ich würde sagen, ich trainiere 4 bis 5 Mal die Woche, halt Krafttraining mit meinem besten Freund. Ich würde denken, eine Stunde, versuche mich jetzt ein bisschen besser und länger aufzuwärmen und dann so einen klassischen Trainingssplit. Was machen wir im Moment? Push, Pull, Beine, Push. Also so, dass man natürlich die Brust 2 Mal die Woche drin hat und die Beine nur 1 Mal. Ne?
Vor allen Dingen am Montag, am internationalen Chest Day, wird nur genau, die Brust trainiert natürlich.
Genau, ja, die Sachen. Ja, ich habe dann auch Beine irgendwie dann ein bisschen viel Gewicht drauf, dann Rücken ein bisschen reingeknackt natürlich, ich Idiot, dann zum Orthopäden gegangen, dann hat der mich dann da wieder da eingerenkt, den muss ich dann nochmal eine Men's Health mitbringen und sagen, hier, Dankeschön für den Support. Hat natürlich dann auch irgendwie gesagt, ja, du trainierst doch zu stark und die Men's Health will doch, dass du auch so bist, wie du bist. Ja, das ist dann auch immer so ein lustiger Spruch. Ja, aber ich bin ja nicht mein Körper und ich bin ja auch jetzt nicht jetzt in dem Moment, sondern ich bin ja ein fließendes Konzept und es gehört ja durchaus zu meiner Persönlichkeit, wenn ich mir ein Ziel nehme, dass ich das dann auch erreiche und dass ich nicht sage, ich gebe jetzt kein Gas, weil die Men's Health möchte mich auch mit dickem Bauch. So, ich will ja selber das einmal das Krasseste da abliefern.
Bist du denn jemand, weil du gerade gesagt hast, du trainierst mit deinem besten Freund zusammen? Diese klassischen Motivationsdinger wie eben mit jemandem zusammen trainieren, sich notieren, wenn man Fortschritte macht, brauchst du das?
Jetzt, um in Bestform zu kommen, ja.
Nee, generell, um am Ball zu bleiben auch.
Mir macht es halt jetzt mittlerweile total viel Spaß, Sport zu machen und das war halt vorher nicht so. Und wenn ich jetzt alleine trainiere, macht mir das nicht so viel Spaß. Mhm. Es ist ein bisschen eher so wie Zähneputzen. Genau, ich glaube, das ist die Antwort darauf.
Aber das ist, glaube ich, das, was ich auch von vielen immer höre, diese Langzeitmotivation, beziehungsweise, dass es dann zur Routine wird, am Ball zu bleiben. Also ich kenne viele, die dann halt so anfangen, ich will auch ein Sixpack haben, trainieren dann 2, 3, 4 Wochen, merken, oh, klappt nicht so richtig, oh, dann mache ich mal 1, 2 Tage Pause und sind dann wieder völlig raus. Also diese Konstanz aufzubauen ist, glaube ich, der Schlüssel. Aber hast du dafür Tipps, wie das gelingt, wie man wirklich am Ball bleibt? Also ist es das, einen Freund zu haben, der einen motiviert, dass man keine Ausrede hat? Weil auch mir fällt das hin und wieder schwer, in dieser Routine drin zu bleiben.
Also jetzt bezogen, ich sag jetzt mal auf mein ganz normales Leben, einfach irgendwann versuchen, Freude an der Tätigkeit zu entwickeln, sonst funktioniert das nicht. Und jetzt ganz speziell, und das ist mir halt sehr leicht gefallen, halt ein Ziel definieren. Weil selbstverständlich, wenn du nicht weißt, warum du das machst und was dein Ziel ist, dann kannst du ja auch mal 3 Wochen raus sein. Ich meine, du kriegst ja keine Strafe oder keine Schmerzen oder so. Also du machst ja nur für dich. Und wenn jetzt jemand sagt, hey, ich möchte jetzt in Bestform im Sommer, könnte es ja hilfreich sein, sage ich jetzt mal, hey, er bucht sich jetzt schon ein Shooting für, keine Ahnung, 1.000 Euro oder so und sagt, an dem Tag muss ich richtig fit sein, wäre jetzt zum Beispiel ein Ziel oder er überlegt sich irgendein anderes Ziel, einen Marathon zu laufen oder was auch immer. Auf jeden Fall, dass man auf etwas hinarbeitet und weiß, dafür mache ich das.
Und ich glaube, was über allem stehen sollte, dass vielleicht sich auch das so ein bisschen verfestigt, dass das ja ein Invest in deinen Körper, in deine Gesundheit über Jahre hinweg auch ist, dass das jetzt nicht nur, ich trainiere heute und morgen, sondern langfristig und das schlägt halt auch langfristig dann eben an.
Ja, das glaube ich auch.
Ich möchte einmal, Felix, auf eine Sache zurückkommen, die du zu Beginn gesagt hast, wo du gesagt hast, du möchtest das Wort Mobbing nicht in den Mund nehmen, aber du warst früher als Kind, als Jugendlicher eher jemand, hast du gesagt, der unsportlich war, für den Sport eher ein Zwang war, der das eigentlich gar nicht so gerne gemacht hat, der es nicht gebraucht hat. Hast du dich jetzt, wo du, also ich nehme jetzt so das Endziel des Cover erreicht hast, schon mal so bei dem Gedanken erwischt, ey, kleiner Felix, dir habe ich es gezeigt. Bist du da stolz auf dich?
Ja, aber ultra. Ich würde sogar sagen, ein bisschen toxisch. Nicht nur kleiner Felix, dir habe ich es gezeigt, sondern den ganzen Arschlöchern von damals habe ich es dir auch gezeigt. Und ich würde ja gerne jetzt so gurumäßig sagen, ja, das ist mir jetzt alles egal, ist natürlich nicht. Also ich freue mich wie ein kleines Kind, wenn ich das jetzt, und es ist immer noch so ein in your face. Das wäre vielleicht auch sowas, das sagen die Leute, glaube ich, jetzt heutzutage nicht mehr so gerne, weil die so erhaben sind und Coaches, bla 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 bla, aber die Motivation, es anderen zu zeigen, also reden wir mal von toxischen Motivationen, Rache, ja, an ein Ex, ja, mhm, an Leute, die einen schlecht behandelt haben oder so, ist aus meiner Perspektive ein ganz starker Motor. Mhm. Ja, und deswegen ist vielleicht es auch manchmal gut, wenn einem schlechte Sachen passieren. Und hier nochmal, bei mir war es jetzt auch nicht so unfassbar schlecht, wie es bei anderen war. Ich kann aber mal eine Story erzählen. Also ich war damals, wurde ich zum Basketballspielen gezwungen. Ich wurde auch immer zum Sport gezwungen. Vielleicht ist es auch sowas.
Von wem?
Ja, von meinen Eltern. Okay. Ja, da hieß immer, eine Sportart musst du machen. Ja. Und
Felix, darf ich da an der Stelle, der Journalist hakt dann gerne nach, hast, ja, du es deinen Eltern dann auch zeigen wollen?
Ich muss sagen, ich rede sehr, sehr ungern über meine Familie. Okay. Deswegen muss ich gucken, wie ich kurz darauf antworte. Nein. Aber spannende Frage. Muss ich auch nochmal drüber nachdenken. Aber wirklich, wirklich nein. Nee.
Dann gerne, nee, weitermachen.
So. Genau, und dann war ich halt beim Basketball und da sind dann halt, wir haben ein Spiel gemacht, wo auch 2-3 Leute aus meiner Klasse dabei waren und dann ist noch ein anderer aus der Klasse dazugekommen und der hat dann meine Ballkontakte gezählt oder wie wenig ich auf dem Spielfeld war, ja, also weil ich wirklich auch nicht gut war, ja. Und das ist dann natürlich sehr, sehr bitter. Mhm. Wie gesagt, ich würde da nicht vom Mobbing reden, weil ich war auch manchmal fies zu anderen. Ja, ich war da auch jetzt nicht ein Opfer, aber auf dieser Sportgeschichte kann man sich ja schon vorstellen, dass mir das jetzt keine große Freude gemacht hat, wenn du weißt, du bist schlecht in etwas, du wirst dazu gezwungen und dann bist du da noch auf dem Präsentierteller in dieser, ja, faschistoiden Klassengemeinschaft, mhm, sage ich jetzt mal. Das war halt schon wirklich fies und bis ich dann wirklich Freude an Sport gehabt habe, hat das wirklich auch Jahre gedauert, muss ich sagen. Aber ich erinnere mich halt jetzt noch daran und das gibt mir natürlich auch dann Motivation, da weiterzumachen und speziell auch einfach so ein Ziel zu erreichen, weil die anderen sind halt jetzt nicht auf der Men's Health. Ja, ja, sag ich jetzt mal.
Und dann bist du irgendwann nach der Schule in Richtung Medizin gegangen.
Ja.
Wie kam das zustande? Warum Medizin?
Ich hätte zwei große Berufswünsche. Das eine war Arzt und das andere war Radiomoderator bei 1Live.
Auch schön.
deswegen freue ich mich so, dass ich jetzt so eine Mischung aus beiden machen kann. Warum Medizin? Das ist wirklich eine sehr, sehr gute Frage.
Das ist eher selten der Fall, dass Martin gute Fragen stellt. Deswegen gut, dass du es
betonst. Ja, weil ich jetzt die ganze Zeit 1Live im Kopf habe. Und war das so die Zeit mit Thorsten Schorn?
Der war da, Micha Imhof und Bursche. Und damals, ja, waren er ja noch Beek und Böhmermann. Damals war noch, stimmt, Böhmermann bei 1Live. Ja?
Den kommen wir gleich nochmal. Also,
ja, ja. Also damals war noch die kompletten Promis, war noch sogar Joko war mal bei 1Live. Also das war damals war das noch richtig wichtig. Mhm. Genau. Die wollte mich aber nicht und dann dachte ich, na gut, dann mache ich halt Instagram und Gott sei Dank hat das dann ganz gut funktioniert. Genau, und wie ich zu Medizin gekommen bin, ich glaube, das sind so viele komplexe Gedanken. Ich fand halt einfach den menschlichen Körper und Geist auch schon einfach immer spannend. Ja.
Jetzt bist du, also du studierst Medizin, dann gibt's, keine Ahnung, ich kenne ja in seinem Freundeskreis viele Leute, die Medizin studiert haben. Ich kenne aber keinen, der danach, und jetzt benutze ich das Wort dann doch, Medfluencer geworden ist. Einmal, also wann, zwei Fragen eigentlich jetzt, sollte man eigentlich auch nicht machen, aber trotzdem, ich mache es jetzt mal. Also zum einen, warum dann der Weg quasi den gesunden Lifestyle oder ein gesundes Leben über die sozialen Kanäle anzupreisen, erstens, und zweitens Medfluencer, wie stehst du zu dem Begriff?
Das war einfach nur die logische Folge. Aus allem, erstmal muss ich da was ganz Krasses sagen. Ich glaube, ich habe diesen Begriff geprägt, weil ich einer der Ersten war, die das überhaupt gemacht haben. Also damals gab es, Gruß an den Dr. Weigel, der war auf YouTube, hat das schon gemacht, und meinen lieben Freund von der Technika. Genau. Und die haben das auf YouTube schon gemacht, aber eigentlich gab es das 2018, 19 noch niemand auf Instagram oder TikTok. Und ich habe als Erster, einer der Ersten, war ja nie, habe ich halt damit angefangen, weil ich dachte, es ist doch völlig klar. Also wenn Leute, warum auch immer, oder vielleicht fangen wir mal so an. Ich war im Krankenhaus und habe ja selber jetzt an mir gemerkt, okay, man kann es schaffen, auf einmal gesund zu leben. Man kann es schaffen, auf einmal Sport zu mögen und sich gesund zu ernähren. Und es ist doch nicht so schwierig und schlimm, wie ich damals dachte. Damals dachte ich so, Sport, wenn man wenn man merkt, dass das Herz schneller schlägt und man läuft, das ist für mich wie ein Schmerz. Mhm. Ja, also es gibt ja Leute, die lieben das, ja, irgendwie laufen und dann hechelt die Lunge und so. Ich fand es immer furchtbar. Und irgendwann habe ich gedacht, das ist doch gar nicht so schwer. Und wieso machen das die ganzen Patienten nicht? Und dann guckst du dir das Medizinstudium an. Ich habe alles versucht, auf Gesundheit irgendwie umzumünzen und nicht auf Krankheit. Und merke, dass egal, ob ich jetzt den Patienten versuche, was zu sagen, hier, ernähr dich gesund, besser, oder der Professor und Doktor den Patienten das sagt, die Patienten tun das nicht.
Ja.
Aus bestimmten Gründen, ja, zum Beispiel dieses Setting im Krankenhaus oder in der Praxis, ey, sind wir mal ganz ehrlich, ich bin ja gar nicht empfänglich, ja, für das, was der Arzt einem sagt. Ich will einfach nur raus und hören, ist weniger Süßigkeiten, ja, aber du sitzt dann ja, du weißt nicht, rammt er jetzt eine Nadel in dich, ne, oder sagt er dir, dass er nur so ein paar Jahre zu leben hat, da bist du ja gar nicht empfänglich. Und jetzt transponieren wir einfach diese Ebene auf Social Media, ja, da sind die Leute erstmal empfänglich dafür. Ja, das heißt, das Setting ist ein ganz anderes. Plus, ich habe gedacht, diese ganzen wichtigen Ärzte, ja, ich bin dann auch irgendwann mal so mit Doktortitel und Oberarzt und Facharzt und was auch immer. Und auf einmal habe ich dann weniger Einfluss auf die Gesundheit der Patienten als, und jetzt kommt's, die Influencer auf Social Media. Mhm. Weil wenn Detlef die Soße oder Sophia Thiel gesagt hat, I make you sexy und hier und rechts und links und hier, ich habe mir so ein Smoothie-Dings gemacht, auf einmal konnten die Patienten das. Also auf einmal ist es ja ganz verrückt, ja. Also irgendein Arzt oder irgendjemand Wichtiges, der wirklich studiert hat, sagt etwas, die machen es nicht, ja. Vielleicht kennt ihr das ja auch, ihr seid ja, glaube ich, auch Eltern, ja. Ihr als Autoritätsperson sagt etwas, die Kinder machen das dann vielleicht nicht. Und irgendein Typ ohne Ausbildung und Studium macht irgendwas und sagt was und auf einmal machen die das. Und ich dachte, das muss ich mir aber angucken, dass ich auf einmal, also dass ich derjenige bin, der schafft, diese Instrumente von Social Media zu nutzen und nicht jetzt um Taschen oder so zu verkaufen, sondern halt um die meine Medizin rüberbringen. Mhm. Und das war für mich so klar und vor allen Dingen so klar, dass das auch funktionieren wird. Mhm. Das ist sehr witzig. Also, kleiner Exkurs, ich wurde mal bei Red gefragt. Ich war mal bei Red, ne, Stars, Lifestyle and More. Ja? Die haben gefragt, sag mal, wusstest du denn damals, dass du dann auch damit erfolgreich bist, wirst und so? Und da habe ich natürlich gelogen, um sympathischer zu werden, und habe gesagt, nein, das war, das hätte ich niemals geglaubt. Ja. Aber mir war das vollkommen klar, dass dieses Konzept vielleicht auch nicht bei mir, ja, aber dass das funktionieren wird. Vor allen Dingen in den Staaten hat das schon funktioniert. Mhm. Das ist ja auch immer was, man kann sich das vor allem vorstellen. Ja. Aber die Leute, die lieben irgendwie den menschlichen Körper, die wollen mehr wissen, die wollen gesünder sein. Das merkt man doch. Die haben keinen Bock mehr, zum Arzt zu gehen und sich Medikamente reinzuziehen. Also man hat eine unfassbar große Nachfrage und überhaupt kein Angebot. Und ich war dann als einer der Ersten, die dieses Angebot geliefert habe, auch nicht wissen, wie viel Hass und Neid und Missgunst ich von Kollegen dann irgendwie dafür bekomme. Und ich habe den Fall, also das versucht zu erklären, ich so, das ist doch völlig klar, dass das, macht das auch, ja. Und boah, ich habe wirklich jahrelang und teilweise bis heute, das ist wirklich ganz verrückt, weil jetzt ist ja Proof of Success, ja, also jetzt denkt man ja eigentlich, jetzt ist es ja ein bisschen schon weniger, aber wirklich 3-4 Jahre wusste ich, wird halt jedes Video, was ich gemacht habe, in irgendwelche Gruppe geschickt und Freunde sagen, also ich habe immer noch einen Kollegen, ich weiß gar nicht warum, der erzählt mir jedes Mal, wenn wir uns treffen, übrigens, ich wollte dir nur sagen, meine Kollegen finden das voll scheiße, was du machst. Was soll das?
Aber, ja? Aber Felix, also, was ist die Begründung? Also warum finden die das scheiße? Also jetzt mal, keine Ahnung, Faktor Neid und so ist vielleicht erklärbar, aber wie begründen die das? Werfen die dir vor, das nicht wissenschaftlich fundiert zu tun? Werfen die das vor, damit Geld machen zu wollen und nicht den Patienten im Blick zu haben? Was ist der Vorwurf?
Ich würde diese Frage gerne ignorieren, weil ich in meinem Leben zu viel mich in die Lage von Leuten hineinversetzt habe, die das irgendwie blöd finden oder so. Das ist halt deren Problem.
Ja, ja, okay.
Ja,
sehr gesunde Einstellung.
Ja, deswegen gucke ich mir lieber die 90% an, die das halt geil finden. Mhm. Deswegen, ich habe das viel zu lange zu meinem Problem gemacht und das ist vielleicht auch so ein guter Hinweis an alle, wenn die irgendwas Neues probieren wollen, dann ist es einfach häufig so, dass das Umfeld das nicht geil findet. Mhm. Das Gute ist, ich sehe das auch bei Leuten in meinem Umfeld, die dann solche Risiken eingehen und bei denen passiert das Gleiche. Weil man denkt ja, es liegt an einem selber, aber auch zum Beispiel mein Bruder, der hat einen jetzt der größten Podcasts. Mhm. Ja, und auch bei dem war das ähnlich, bei einer Freundin, die auch dann Influencer geworden ist. Also das scheint irgendwie ein rudelhaftes Säugetierverhalten zu sein. Ist auch völlig okay. Ich will ja jetzt nur nicht so reingehen und dem so viel Aufmerksamkeit geben, weil je nachdem, wie die Persönlichkeitsstruktur von den Leuten ist, zum Beispiel von dem ich gesagt habe, der hat halt einfach sehr viel Probleme mit sich selbst. Mhm. Ja, und seinem Weg und seinem Erfolg und so. Aber das ist halt sein Problem. Deswegen rede ich auch nicht mit ihm über dieses Thema. Ja.
Das heißt, so eine, jetzt vor kurzem, deswegen, ich habe ja diesen Jan Böhmermann gerade genannt. Das war ja, das ging dann durch die Medien. Wenn dann so jemand wie Jan Böhmermann plötzlich die Medfluencer aufs Korn nimmt, da bist du dann im Nachhinein da ja auch sehr charmant und mit Humor umgegangen. Trifft dich das trotzdem noch? Wenn das so jemand macht, das ist ja jetzt nicht irgendwer. Der hat ja auch ein gewisses, also dessen Wort hat ja auch ein gewisses Gewicht.
Also, ich sag jetzt mal, das ist so mit einer der schlimmsten Ängste, die ich seit, weiß ich nicht, 6 Jahren hatte oder so, nämlich, dass man exposed wird. Ja, und jetzt biete ich ja auch viel Angriffsfläche, was man, keine Ahnung, ich arbeite hier jetzt ja nicht mehr als normaler Arzt. Da könnte man sagen, er stellt sich als etwas dar und suggeriert oder irgendwie sowas. Oder das Gleiche ist relativ schwierig als Arzt, Geld zu verdienen, wenn man sagt, dass man Arzt ist wegen Werbeverboten und so. Also das heißt, es gibt bestimmte Angriffsflächen. Ich nenne mich Doc, weil ich Arzt bin, approbierter Arzt. Ich habe aber keinen Doktortitel. Also wenn man möchte, kann man Dinge konstruieren, dass ich sehr negativ dabei stehe, sage ich jetzt mal. Das heißt, das wäre so ein Punkt, dass ein Jan Böhmermann oder eine Alicia Joe oder ein Rezo oder so ein Video macht, das ist ja ganz beliebt. Ich erzähle euch jetzt 30 Minuten, warum diese Person ein schlechter Mensch ist und euch alle betrügt, sage ich jetzt mal. Das war die größte Angst. Dann habe ich das Video gesehen und das ist nicht eingetroffen. Also aus 2 Gründen. Erstmal muss ich sagen, er hat nur meinen Namen erwähnt und hat halt generell über dieses Phänomen gesprochen. Und die Community, die stand halt erstmal krass hinter mir und auch krass hinter den anderen. Und ich habe da eine Sache einfach unglaublich unterschätzt, weil auf der einen Seite steht halt so die Angst von eigentlich jedem, der in der Öffentlichkeit steht und auch mit gutem Ruf ist diese grüne Kobold-Angst. Habt ihr da Spider-Man 1 gesehen?
Nee. Musst du leider erläutern.
Okay. Bei Spider-Man 1 ist der Gegner der grüne Kobold und der möchte gerne mit Spider-Man zusammenarbeiten. Und der sagt halt irgendwann zu Spider-Man, warum machst du das eigentlich alles? Es ist nämlich so, die Leute lieben dich, die lieben einen Helden, jemand, der aufsteigt. Aber weißt du, was sie noch mehr lieben als einen Heldern? Ist ein Held, der scheitert, stolpert und stirbt. Egal, was du für sie getan hast, eines Tages hassen sie dich trotzdem. Und das ist so ein, wenn du irgendwie eingibst, Green Goblin Quote oder so, also 3 Millionen Aufrufe oder so. Also das ist wirklich so ein, und das kann man ja wirklich durch die Bank auch sehen. Man kann sich ja einfach mal angucken, keine Ahnung, Stefan Raab oder so, Thomas Gottschalk oder was, klar. Also ganz viele große hier, Franz Beckenbauer oder so, diese ganzen Helden von früher. Wir wollen die alle als erstes Schein sehen und dann freuen wir uns auch, wenn es denen schlecht geht. Das war so meine Angst auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite habe ich eine Sache, glaube ich, total unterschätzt und das ist den Wert, den ich, / wir gestiftet haben an die Menschen bezüglich Gesundheit. Die vergessen das halt nicht. Also Leute, die sich jetzt besser ernähren, die abnehmen, die glücklicher sind oder so, jetzt auch meinetwegen oder wegen des Contents von den ganzen anderen Ärzten auf Social Media, wenn da jemand sagt, ja, aber er hat immer ein Stethoskop um oder so, oder er macht Werbung mit Pharma oder so, dann kann es sein, dass sie es doof finden oder gut finden oder was auch immer, aber es ist immer noch dieser Effekt, ne? Also stell dir mal vor, ich lese jetzt in der Men's Health irgendwie einen Tipp, der mich weiterbringt, ja, und ich kann jetzt 5 Kilo abnehmen oder so, und dann kommt raus, weiß ich nicht, Men's Health hat auch irgendwas Blödes gemacht oder so, dann denke ich, ja, okay, jeder macht Fehler, aber die haben mir in dieser Position so krass geholfen. Ich glaube, das hatte ich sehr unterschätzt, also sehr, sehr lange Antwort auf die Frage. Ich dachte, es juckt mich viel, viel mehr, weil es eigentlich so mein Horrorszenario war. Im Endeffekt hat es mich überhaupt nicht gejuckt oder wenig gejuckt und war eher sogar positiv, weil ich ja mit dieser Angst konfrontiert wurde und sehr bestärkt wurde, sowohl von meiner Community, aber halt auch von den Communities meiner ganzen Kollegen, die da viel präsenter waren und von dem Feedback. Ja.
Wenn ich jetzt Freunden erzähle, wir haben einen Podcast aufgenommen mit Doc Felix, die dich vielleicht noch nicht kennen, und ich sage, geh mal auf die Social Media Kanäle. Was würdest du sagen, was bekommen die da für Mehrwerte? Was kann ich erwarten, wenn ich jetzt Doc Felix folge für mich persönlich, für meine Gesundheit, für meinen Lifestyle?
Also ich würde es so in meinen Slogan packen, was mich vielleicht am meisten unterscheidet von den anderen Leuten, und zwar versuche ich den Leuten zu zeigen, wie geil ein gesundes Leben ist. Also man könnte jetzt die Feature beschreiben, hey, hier kriegst du Zum Beispiel ein Format auf Instagram ist beliebt. Hier erzähle ich dir, wie viel Medizin in deinem Essen steckt. Ja, hier Ballaststoffe, die machen dies und das und du kriegst ein Rezept. Ja, ich mache aber auch noch so ein bisschen Mental Health oder auf YouTube kann ich ja alles ein bisschen länger machen und so. Aber eigentlich ist die Positionierung ganz klar darauf, dass man vielleicht früher Gesundheit eher als lästig empfindet, wie wir da gerade darüber gesprochen haben. Man muss dranbleiben und eigentlich ist es ja Verzicht, ja, so ein bisschen wie die Rente. Ja, wir verzichten jetzt auf etwas, was wir eigentlich haben wollen, ja, damit wir dann mit 90 irgendwie mehr Geld haben oder bessere Blutwerte oder so. Und das ist bei mir nicht so, sondern ich glaube, weil ich es halt auch selber mitbekommen habe, dass das Leben besser ist, wenn man sich mehr gesünder verhält und zwar auch jetzt. Und das heißt auch nicht, dass du jetzt nie wieder, also ich besauf mich auch mal gerne, ne? Also das gehört auch für mich mit auch zu einem gesunden Lebensstil, sage ich jetzt mal. Alles natürlich irgendwo in Maßen. Aber hauptsächlich glaube ich, dass das mich unterscheidet zum Beispiel von einem Hirschhausen, der benutzt Medizin, um Witze zu machen. Und ich meine das jetzt total positiv, ist ein riesen ein Vorbild, dass er das so schafft, ne? Aber ich glaube nicht, dass jemand sich einen Talk von Hirschhausen anguckt und dann ultra Bock auf einen Apfel hat. Sondern eigentlich benutzt er halt die Medizin und die Leute erklärt den Leuten was und man geht halt lustig da raus. Mhm. Ja, aber bei mir ist halt die Geschichte, dass man leider, glaube ich, weniger lacht, aber ein bisschen mehr Bock hat, das selber zu machen.
Wo du den Namen gerade nennst, ich habe mal irgendwo gelesen, da wurde auch gesagt, so Doc Felix ist im Grunde genommen der Eckart von Hirschhausen für die nächste Generation. Eigentlich ist das doch lustig. Ein Kompliment, oder? Also ich finde den Typen
absolut.
Genau.
Ne? Also ja, der hat auch mal irgendwie so ein Buch von mir signiert, habe ich bekommen. Okay. Und das irgendwie muss ich ihm, glaube ich, mal zeigen. Aber ich habe ihn auch noch niemals getroffen. Okay. Also er ist irgendwann mal in Berlin mit dem Fahrrad an mir vorbeigefahren. Okay. Aber sonst, vielleicht fährt er auch die ganze Zeit mit dem Fahrrad durch Berlin, damit alle sehen, dass er klimafreundlich ist. Also dachte ich an so als PR-Geschichte, weil ich dachte, der fährt in Berlin mit dem Fahrrad durch die Gegend. Ich glaube, es war sogar noch ohne Helm.
Du, weil du es gerade vorhin gesagt hast, Thema mentale Gesundheit, dass das bei dir auch im Fokus liegt. Jetzt haben wir bald wieder den November, da gibt es wieder Movember gerade das Thema mentale Gesundheit bei Männern. Wie ist da so dein Eindruck? Wie hat sich das Thema gerade bei Männern in der letzten Zeit gewandelt? Und wo siehst du da Nachholbedarf?
Ich bin da sehr politisch inkorrekt, muss ich sagen. Ich sehe das ganz anders als ihr und der, also ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber
dann hau erstmal raus.
Also, weißt du, ich mache YouTube auf und jeder coole Creator und eigentlich jeder, der auch, wie soll ich das sagen, durchschnittlich eher mehr Geld verdient, durchschnittlich eher in einer höheren sozialen Schicht ist, durchschnittlich eher überdurchschnittlich ist und eher ein Macher ist und so. Und jeder erzählt, dass er in Therapie ist. Was schon manchmal, also es klingt ganz verrückt, manchmal wie so ein Statussymbol klingt. Also es gibt
so
Sphären, da würde man sich fast wundern, dass die nicht in Therapie sind. Und auch mentale Gesundheit wird häufig falsch verstanden. Also, dass man halt so nur Awareness macht. Also, ich hätte schon ein Problem, wenn ich sage, ich gebe dir 5 Tipps, was du machst, wenn du in einer Depression bist. Oder ich gebe dir 5 Tipps, was du machst, damit du nicht in eine Depression kommst. Mhm. Wäre der Hauptkommentar, du nimmst diese Krankheit nicht ernst und das ist alles ganz, ganz schlimm und wir kriegen keine Therapieplätze und Und vielleicht nochmal ein bisschen ganz von vorne. Ich habe damals 2019 einen Psychologie-Podcast gemacht mit einer lieben Kollegin, mit Ricarda, lieben Gruß, weil wir haben damals gesagt, ey, Psyche und Körper gehört doch viel mehr zusammen, als wir das eigentlich lernen. Mhm. Ich so der Arzt, damals war ich noch Medizinstudent, das Körperliche und sie Psychologie, das Seelische, Psychologische. Und dachten auch halt, okay, wir reden noch nicht genug über Mental Health und über psychische Gesundheit und so. Und ich habe das Gefühl, dass das ein bisschen gekippt ist. Dass wir jetzt ein bisschen zu viel darüber reden. Dass wir ein bisschen zu viel uns fühlen. Ja, deswegen sage ich, das sind Dinge, also kommt natürlich auch drauf an, wer das hört. Ja, wenn das jetzt jemand hört, der unbedingt in Therapie sollte, dann sollte er sich kein Beispiel an mir nehmen. Aber also ich war letztens mit einem Kollegen essen und der hatte jetzt eine Trennung hinter sich, eine ganz normale Trennung, ist auch schlimm und so. Und der hatte gesagt, ja, ich möchte jetzt auch in Therapie. Und man geht eigentlich in Therapie, wenn man eine psychische Krankheit hat und nicht einfach so, wenn es einem schlecht geht. Und die Frage ist, nutzt dem das, jetzt mit einem Psychologen darüber zu reden, oder würde es ihm eher etwas nutzen, Routine zu haben, ins Gym zu gehen, etwas zu tun, sich gut zu ernähren, also diese ganzen gesunden Sachen anstatt der mentalen Gesundheit so unfassbar viel Raum zu geben, so unfassbar viel sich zu fühlen und vielleicht mehr was zu machen. Aber all das, was ich sage, muss man ja ganz klar sagen, ist einfach so eine Perspektive auf etwas, ja. Jeder muss da individuell gucken, wie das auf ihn zutrifft, ja. Nur wenn du mich jetzt fragst, hey, wie siehst du das? Wäre meine Antwort vor 6 Jahren diametral anders zu der jetzigen Zeit. Das sieht man vielleicht auch ein bisschen, dass jeder zweite Promi ein Buch schreibt über seine Depression, seine Panikattacken, seine Angstzustände. Und dann höre ich immer das Wort Tabuthema oder so. Das ist überhaupt kein Tabuthema. Wenn ich jetzt, also wir können einen Test machen. Ich mache ein Video und sage, ich bin Men's Health Covermodel, ich bin Millionär, ich sehe geil aus und ich bums ganz viele Frauen, sage ich jetzt mal. Ob dieses Video mehr Likes kriegt oder ich mit einer Träne im Gesicht und ich sage, es ist mir einfach zu viel, ich will euch mal die ehrliche Sache zeigen, die Seite, alles, was ich mache, ist nur gespielt und so. Was kriegt mehr Likes? Und wir beide, also wir alle wissen, die negative Geschichte kriegt mehr Likes. Und das ist im Moment ein Trend, den ich sehr kritisiere, weil das führt ja dazu, dass es den Leuten eher schlechter wird. Es gibt so etwas, das heißt sekundärer Krankheitsgewinn. Ja, also es gibt den primären Krankheitsgewinn, es fällt etwas weg. Das kennt Arndt bestimmt als Chef, ne? Wenn etwas wegfällt, dann sagt ein Mitarbeiter, ich bin krank, ja, dann muss er nicht arbeiten, ja, oder ich muss eine Prüfung nicht machen oder so. Das ist der primäre. Und dann gibt es aber auch den sekundären Krankheitsgewinn. Es kommt halt etwas sozusagen dazu. Ja, man kriegt Aufmerksamkeit, ja, man kriegt vielleicht als Kind das Lieblingsessen von der Mutter. Und jetzt würde ich jetzt sagen, hey, mir geht's jetzt mental schlecht, dann würde ich auf jeden Fall mehr Likes kriegen, mehr Aufmerksamkeit. Und das führt dazu, dass es mir eventuell länger schlechter geht. Weil ich verknüpfe das ja mit etwas Positivem. Jetzt habe ich ganz lange geredet, ja, aber jetzt könnt ihr mal eure...
Ich muss ganz ehrlich sagen, vielen Dank für diese ausführliche Antwort darauf. Und ich muss sagen, also ich will auch gar nicht jetzt im Detail, ich sehe ein, zwei Punkte anders, aber das finde ich auch total okay, dass man bei dem Thema jetzt nicht unbedingt immer einer Meinung ist. Was ich finde, was du richtig sagst, ist dieser Blickwinkel, ne? Dass man den sehr individuell sehen muss und da gebe ich dir total recht, mein Eindruck auch ist, dass in dieser Bubble, in der wir uns vermutlich, ich sag mal, ich nenne sie jetzt einfach mal diese, wir drei bestimmt so eine ähnliche Bubble irgendwie haben. Über Instagram, über die Leute, mit denen wir uns bewegen, die Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Da ist das Thema wahnsinnig präsent. Da fühle ich mich manchmal auch schön, so wie du vielleicht, fast übertherapiert. Und jeder war in Therapie, jeder hat und jeder sollte. Und dann geht es mir wie dir, dass ich mir denke, ja, habe ich verstanden. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich glaube aber auch, und das ist was ich noch an der Stelle loswerden will, also nur als Beispiel, meine Frau ist Lehrerin. Da reden wir in der 11., 12., vielleicht schon 10. Klasse davon. Da ist das Thema eben noch keins. Und da ist es immer noch ein Thema, ganz oft, das bekomme ich ganz oft so mitgespielt, auch gerade vielleicht in sozial schwächeren Gebieten, wo ich nicht müde werden würde zu sagen, Leute, achtet auch auf eure Birne. Die ist mindestens genauso wichtig wie euer Körper. Und da würde ich jetzt nicht sagen, das ist da zu viel und das ist ein Thema, das höre ich zu viel. Weil ich glaube, es gibt ganz viele Ecken, da ist das noch nicht so angekommen.
Da gebe ich dir völlig recht, weil das habe ich ja auch am Anfang gesagt. In unserer Sphäre muss man sich schon fast wundern, keine Therapie zu machen. Vielleicht so ein Zitat, weiß ich nicht, mentale Gesundheit muss man sich erstmal leisten können.
Komm her, dann mache ich mal einen kleinen Sprung. Und zwar, Felix, du bezeichnest dich ja selbst gerne als ne, Unternehmer, Content Creator, aber auch irgendwie Sportler und der, hast du ja selbst mal gesagt, du bist so der Erklärbär für die Fitness, für die Gesundheitsthemen. Was hast du? Ich habe mich mir nicht ausgedacht, hast du gesagt.
Ja, aber ich habe gesagt, ich will das nicht nur sein, aber ich bin es.
Was willst du denn sein? Also wenn du sagen würdest, ich bin als Doc Felix, mein Job ist.
Ich finde es super, dass du das sagst. Ich würde ungern, oder ich würde ein bisschen weg von den Etikettierungen und den Labels. Ja. Also es gibt Labels, die sind richtig geil, wenn du zum Beispiel Arzt bist und auch im Krankenhaus bist, weiß jeder, was du tust und findet das auch jeder geil. Es ist schon deutlich schwächer, wenn du sagst, du bist Arzt wie ich, aber du arbeitest gar nicht als Arzt. Das ist jetzt blöd, ne? Dann bist du ja aber gar kein richtiger Arzt. Das Gleiche ist Unternehmer. Bin ich jetzt Unternehmer? Weißt du, eigentlich ist eine beliebte Definition von Unternehmen ein profitables Business, was ohne dich funktioniert. Funktioniert aber eigentlich jetzt gar nicht so richtig ohne mich. Aber ich versuche die Strukturen so zu bauen, dass ich eigentlich immer nur so an gewissen Stellen regel. Bin ich Autor? Ich muss sagen, ich versuche auch da unternehmerisch zu denken und mit einem Team die Sachen zu schreiben. Also letztendlich bin ich auch nichts davon so richtig. Ja, und auch ein bisschen alles. Und je nachdem, ob man mir wohlgesinnt ist oder schlecht gesinnt ist, kann man dann sagen, das ist er ja gar nicht. Und deswegen versuche ich immer mehr, sage ich jetzt mal, Felix zu sein. Und ein bisschen weg von diesen Etikettierungen. Ja, jetzt kann man sagen, ich bin Men's Health Covermodel. Und ehrlicherweise, diese Etikettierung, die hätte ich sehr gerne.
Nehmen wir die einfach.
Die bleibt ja auch für immer.
Schreibe ich dann jetzt in meine Insta-Bio. Ja, genau.
Die bleibt für immer.
Das kann mir keiner mehr sehen. Ja, keiner mehr nehmen. Ne? Diese ganzen Preise oder so, die man vergibt oder so, die werden dann ja aberkannt oder so. Aber Men's Health Covermodel, stimmt. Das ist, glaube ich, so das Einzige, das muss ich mir aber auch schreiben, mein Dankbarkeitstagebuch. Nur das kann mir keiner mehr nehmen.
Das kann dir keiner mehr nehmen. So, wenn du einmal Fußball-Nationalspieler bist, ein Spiel darfst du dich dein Leben lang Nationalspieler nennen. Geil. So, und du bist für immer Men's Health Covermodel.
Okay. Und Arndt, wie ist das denn bei dir? Und Martin, wie ist das denn bei dir?
Ich war noch nie Covermodel.
Ich war es bestimmt
noch. Du bist ja Chefredakteur. Ja, und Martin wird es ja noch. Also wie würdet ihr euch denn jetzt bezeichnen? Hier, Arndt ist, Martin ist.
Ich bin aktuell Chefredakteur und sehr gerne Host dieses Podcasts. Und ich sage immer, ich bin Journalist. Weil ich bin, also da die, das ist so für mich so ein Label oder so eine Etikette, die nehme ich gerne mit. Bin früher richtig oldschool Printjournalist auf den Kreisliga C und B Fußballplätzen gewesen. So bin ich als Journalist irgendwie groß geworden. Ich glaube, und auch wenn sich meine Arbeit von einem Redakteur zum Chefredakteur gewandelt hat, ich weniger schreibe, bin ich Journalist und total gerne Journalist. Und ich halte immer so die Fahne hoch. Der Begriff des Journalisten wird ja immer seltener benutzt eigentlich. Man ist man irgendwie Redakteur, dann wird man eben Content Creator. Aber ich bin schon noch so gerne so Oldschool-Journalist.
Cool. Aber Felix, das ist eine spannende Frage, mit der ich mich sehr oft beschäftige, weil ich bin auch Host von diesem Podcast hier. Aber ich bin auch Buchautor, ich bin Moderator, ich bin Journalist, ich bin selbstständig. Und dann wirst du von außen gefragt, was bist du denn eigentlich? Und ich finde es sehr schwer, eine Definition für sich selbst zu finden, gerade wenn man breiter aufgestellt ist. Das ist mir bis heute noch nicht perfekt gelungen. Also die Leute wollen das immer am liebsten hören. Du machst was, du bist Bäcker, dann bist du Bäcker. Okay, kapiert. Ja. So.
Ich hasse das. Ich hasse das wirklich so sehr, weil das liegt, glaube ich, auch an so einem kleinen Bildungsproblem. Wir werden ja groß und kennen eigentlich nur angestellt. Also wir kennen halt Bäcker, Anwalt, Feuerwehrmann, Sekretärin. Aber wir kennen jetzt nicht, ja, ich habe irgendwie 6 Einkommensströme. Ja, was bin ich dann? Ja? Bin ich ein Unternehmen? Eigentlich nur, wenn ich ein Gebäude habe, wo da eine Sekretärin vorne sitzt und wo ich irgendwas produziere, industriell oder so. Also bis ich geschnallt habe, dass auch die ganzen großen Unternehmen, irgendwie Fashion oder so, die produzieren ja nichts mehr selber, sondern irgendwelche Fabriken machen das und die setzen dann ihr Label drauf und so. Und vor allen Dingen, wenn ich neue Leute kennenlerne, dann versuche ich auch, also Real Talk, das habe ich glaube ich auch noch nicht gesagt, weil diese Situation häufig so unangenehm ist oder ich auch einfach nicht immer das Gleiche erzählen will und je nachdem wie dumm die Menschen sind, muss ich das dann rechtfertigen oder so, habe ich jetzt einen lieben Gruß an Benedikt Held, der hier von der Redefabrik, habe ich den gefragt, so, ich bin da immer in einer Situation, was mache ich denn, wenn die sagen, hier, du arbeitest als Arzt, aber nicht mehr im Krankenhaus, wie kann ich denn freundlich, rhetorisch, also sagen, lass uns nicht darüber sprechen, weil das ist ja unfreundlich. Dann hat er mir so irgendwie 3 Sachen gesagt. Hier, versuch den Frame dann so und so zu nutzen, dass ich das immer sagen kann. Ich habe es leider jetzt vergessen, aber wenn ich das nächste Mal auf einer Veranstaltung bin, muss ich das wieder erwähnen. Weil ich habe da einfach keinen Bock drauf. Und dann jedes Mal, ein Podcast ist sehr cool, nochmal zu sagen, hier, daher komme ich und das ist das. Aber ich will jetzt nicht jeden, den ich neu kennenlerne, irgendwas erzählen, was ich schon 1000 Mal erzählt habe. Ich will vor allen Dingen lieber zuhören. Ja, also erzähl mir doch was, aber frag mich nicht, warum hast du denn damals mit Social Media angefangen? Und wie, du bist Arzt und arbeitest nicht im Krankenhaus?
Ich kenne dieses Gefühl, sich rechtfertigen zu müssen, wirklich aus meinem Job, den ich mache, bei Mansells wirklich sehr, sehr gut, weil...
Das wundert mich aber, ja, weil das ist ja so klar. Ich bin Chefredakteur bei Men's Health. Ich weiß, was du machst.
Punkt. Ja, ja, genau. Fertig.
Genau. So, jeder kennt irgendwie Men's Health. Hat man das Gefühl. So, jeder verbindet damit irgendwie was. Ganz oft, und das musste ich über die Jahre, ich bin jetzt schon lange dabei, auch erst lernen, damit umzugehen, ist das aber nicht positiv, ne? So, dem Heft wird oft, der Marke wird oft eine Oberflächlichkeit. Das sind doch die mit den Sixpack-Typen da vorne drauf.
Schrecklich.
Nein, aber mal ernsthaft. Wirklich jetzt. Also im Ernst, das ist wirklich so, dieses Thema. Also im Grunde ist es gar nicht so weit weg von dem, was dir vorgeworfen wird. So dieses weiß der eigentlich, wovon der spricht? Warum wollen die mir denn jetzt sagen, was ich zu tun habe? A, B, C, D. In jedem Heft steht das Gleiche. Die erzählen mir immer das Gleiche, seit Jahren. Immer wieder so, das ist was, was der Marke vorgeworfen wird, wo ich aber über die Jahre hinweg für mich entdeckt habe, dass das was ist, was ich total mag, warum ich so gerne auch für diese Marke arbeite, weil wir grundsätzlich was Gutes tun wollen. Wir wollen, so wie du auch, den Leuten Tipps geben, helfen, an der Seite stehen, wir sagen immer sowas wie der große Bruder sein, an dem man sich mal anlehnen kann, den man auch mal fragen kann, den man auch mal anpöbeln kann, wenn man nicht zufrieden ist. Und ich finde, das ist total die gute Rolle und die macht mir total Spaß. Und wenn mir jetzt jemand vorwirft, du bist nicht kritisch genug, das ist zum Beispiel auch was. Journalist, echt, wenn ich das in anderen Kreisen sage, Arndt, du bist doch bei Men's Health. Du bist doch nicht Journalist.
Du musst ja Leuten die ganze Zeit vorwerfen, was sie Schlechtes machen. Nein, aber und auf ehrlich, der Anklagebank so sagen, warum die blöd sind und so. Ja, ja.
Nein, Journalist ist für viele immer noch Zeit, Spiegel, Süddeutsche, bist du Journalist. Du bist da bei diesem Sixpack-Ding, bei diesem Heft da. Echt Journalist. Aber du weißt, worauf ich hinaus will. Deswegen meine ich nur, das ist so dieses, sich für was rechtfertigen zu müssen, hinter dem man steht und wo man auch gar nicht so richtig versteht, warum man sich rechtfertigen muss, nervt wie blöd. Ich bin an einem Punkt, ich glaube, an dem bist du auch. Ich bin darüber hinaus, dass mich das wirklich stört, weil ich einfach total happy bin mit dem, was ich tue und das auch total gerne mache.
Ja, ich bin auch darüber hinaus, was jetzt meine Identität angeht. Also jetzt als Stichwort, es geht da auch immer, ich bin halt noch approbierter Arzt. Ja, aber ich könnte die Approbation auch abgeben, dann wäre ich halt ehemaliger Arzt und das wäre vor 5 Jahren ganz, ganz schlimm für mich gewesen. Jetzt denke ich mir ja dann halt nicht, also kannst du auch wieder beantragen. Ja, deswegen ist das alles wirklich nicht so wild. Aber was ich weiß nicht, ob du da schon drüber hinaus bist, dann musst du mir sagen, wie du das gemacht hast. Ich habe halt keinen Bock mit Leuten darüber zu sprechen. Also diese Zeit fühlt sich an, als würde die durch einen Fleischwolf gedreht werden, wenn ich auf einer Veranstaltung bin und jemand fragt mich, ob ich noch als Arzt normal arbeite oder dann, wie ich Geld verdiene oder so. Da denke ich mir so, Leute, ich glaube, ich muss jetzt erstmal pinkeln und dann sehen wir uns halt vielleicht gleich. Aber natürlich sehen wir uns dann nicht, weil ich dann halt weggehe.
Also mein Learning ist, dass es weniger wird. Vielleicht ist es aber auch bei mir weniger geworden, weil die Relevanz von einer Marke wie Men's Health oder auch generell von Printmedien geringer ist. Kann sein, dass es deswegen weniger geworden ist. Ich glaube, das ist meine Strategie. Das ist so dieses links rein, rechts raus. Ich lächle das kurz weg. Ich glaube, ich gehe da gar nicht richtig mehr drauf ein.
Gut.
So, glaube ich wirklich. Und das, wenn die Leute merken, der reagiert eigentlich gar nicht darauf, dann wenden sich entweder jemand anders zu oder sind im Zweifel ein bisschen unangenehm berührt und wechseln das Thema. Also so ist so meine Erfahrung damit. Genau. Felix, was mich immer so interessiert bei dir oder generell bei unseren Gästen, du scheinst jemand zu sein, so wirkt es auf mich, der so auch total umtriebig ist. Das ist ja auch so wie haben wir uns ja kennengelernt. Du hast im Grunde vor Jahren den Kontakt mal zu uns gesucht, hast dich ins Gespräch gebracht, hast uns das vorgestellt, hast gesagt, ey, lass uns mal doch das machen. Was sind denn so deine nächsten Projekte, die so anstehen?
Man muss der Fairness halber sagen, ich glaube, du hast mich 3 Jahre geghostet, ne?
Ich hätte gesagt 2. Und ich muss sagen, also geghostet würde ich sagen, nein, ich würde sagen, ich habe Pausen eingelegt.
Total geghostet,
ich habe
vor allen Dingen, wenn man überlegt.
Eingelegt zwischen den Antworten.
Vor allem, wenn man überlegt, ist ja das eine jemand privat.
Ich höre dich so schlecht. Tut mir leid. Leider ist gerade die Verbindung
anderes,
so schlecht.
Der in der Zeitschrift seinen Instagram-Handle angibt. Ja, das macht ja auch der Kollege, glaube ich, Nico. Dann muss man ja schon, dann will man ja, dass man angeschrieben wird und ist auch völlig okay. Die nächsten Projekte. Also, das war jetzt mit, glaube ich, wirklich schon das Größte. Also ich hatte jetzt wieder eine Anfrage von so einem Fernsehen-Streaming-Anbieter-Dingsbums. Muss aber sagen, daraus wird in der Regel nie was. Was auch völlig okay ist, sage ich jetzt mal, weil, und das muss ich auch sagen, bei euch das Shooting war halt turbo geil. Wie man sich das vorstellt, Men's Health Cover Model zu sein. Also das ist ja unglaublich. Ich habe irgendwie 13 Leute und ich war das Model. Das war einfach unfassbar krass. Aber normale Drehs sind, da sind halt auch 13 Leute und du bist halt ein winziger Teil eines Teams und stehst halt zufälligerweise vor der Kamera, bist aber eigentlich Dreck unterm Fingernagel, sage ich jetzt mal. Gerade bei öffentlich-rechtlichen Produktionen, muss ich sagen, hatte ich häufig dieses Gefühl, was ja schade ist, ja. Und ja, deswegen, ich meine, was ist das nächste Projekt? Ich glaube mal so ein bisschen Status Quo. Also ich kann jetzt nicht sagen, was, also im Moment muss ich auch wirklich sagen, das traut man sich auch kaum zu sagen, es ist im Moment wirklich alles so geil. Cool. Weißt du, wenn wir im Jahr nochmal sprechen.
Ja, Jackpot.
Ja, aber das ist auch sowas, über das darf man eigentlich in der Öffentlichkeit nicht so krass reden. Deswegen, manchmal muss ich auch gucken, dass ich auf Social Media eher so Understatement unterwegs bin, weil das will niemand hören, wenn ich sage, mir geht es so gut. Da wird schon fast gedacht, dass es schlecht ist. Hat natürlich auch überhaupt keinen Wert für jemand anderes. Aber wenn ihr mich so fragt, hey, was ist denn das nächste Projekt? Ey, wenn ich dir in einem Jahr, wenn wir den Podcast nochmal sage, es ist genauso wie letztes Jahr, Jackpot.
Du, ja? Da muss ich einmal jetzt nachfragen, weil mich das interessiert. Wenn du sagst, du glaubst, dein Gegenüber fühlt sich nicht so gut oder sogar schlecht, wenn du ihm sagst, dass es ihm gut geht. Ich aus meiner Sicht, ich ziehe wahnsinnig viel Positives daraus, wenn mir jemand gegenüber sitzt, mich anstrahlt und sagt, mir geht's gut, ich bin glücklich, ich bin zufrieden. Das strahlt auf mich eher ab, dass ich mich auch gut fühle. Warum glaubst du oder hast du den Eindruck, dass das negativ ist?
Ich finde das Framing ganz lustig, was du jetzt nutzt. So würde jeder sagen, ja, bei mir ist es genauso. Aber wenn man sich den Hauptkritikpunkt von Social Media anguckt, ja, ist ja, ich vergleiche mich mit anderen, denen es besser geht. Und dann fühle ich mich schlecht. Also wenn die das mal bis zur Gänze durchgehen, krank oder menschlich, je nachdem, wie man das sagt, ist, das ist ja schon was Verrücktes. Dass ich jetzt jemanden sehe, der hat ein geileres Sixpack als ich. Ich vergleiche mich und fühle mich dann schlecht. Das ist ja die normale deutsche menschliche Reaktion darauf. Ja. Und auch ist jetzt nicht nur so ein Urteil von mir, sondern gibt es ja einfach Studien, ne, dass das halt einfach einen Einfluss hat. Und ich denke, das liegt einfach im Bereich des Säugetiers. Und es gibt, glaube ich, leider, würde ich denken, einfach mehr Menschen, die unzufrieden sind mit ihrem Leben, als Menschen, die zufrieden sind. Deswegen, wenn du, ich glaube das auch, weil du halt einfach zufrieden bist mit deinem Leben. Und natürlich, wir können auch eine Podcast-Folge machen und du sagst, was sind die 5 blöden Sachen, die dich total abfacken. Ja. Also das ist jetzt ja nicht alles positiv. Ja. Ja. Aber so grundsätzlich, wenn ich jetzt mal so die wichtigsten Lebensbereiche durchgehe, ist es wirklich prima und hoffe, dass es einfach so weitergeht. Also deswegen, kein neues Ziel. Vielleicht müsste ich mir eins nehmen oder so, weil das macht dann schon Spaß, eins zu erreichen. Aber eigentlich hoffe ich, dass es wirklich jetzt erstmal so weitergeht.
Das ist ganz hervorragend. Also ich kann mich da nur anschließen. Mir geht's auch ganz hervorragend. Ich habe zwar heute echt ein bescheidenes Internet, aber gesundheitlich geht's mir gut. Ich bin glücklich, Beziehung läuft, Eltern sind gesund. Also das ist so, wenn man so den Rundumschlag bei sich vor der Tür macht und sieht, da ist alles nah an 100%, dann ist schon sehr viel richtig im Leben. Und das ist, glaube ich, das, was man dann machen kann, die Hoffnung, dass es so bleibt.
Ich frage mich aber, warum, also das versuche ich irgendwie so zu studieren, warum sind Menschen glücklich und andere nicht? Und es gibt so ein paar Sachen, aber auch Leute, die jetzt in der Öffentlichkeit sind oder so, die wie Til Schweiger oder so, habe ich im Podcast letztens gehört, boah, der wirkt so unfassbar unglücklich, obwohl er ja auch ein Weltstar ist, ja. Der theoretisch, also es geht jetzt nicht nur, dass man irgendwie mehr braucht oder materielle Sachen oder so. Also das scheint nicht das Maß zu sein. Scheint auch, muss ich sagen, auch ein wichtiger Faktor zu sein, weil wenn man zu wenig Kohle hat, ist auch blöd, ne? Aber ich weiß nicht, wie sind da eure Erfahrungen? Welche Menschen sind dann eher unzufrieden? Welche, was macht die Leute glücklich? Also das wäre ja, also ich, in meiner Sphäre kann ich denen ja Tipps geben. Ich weiß, Leute, die sich mehr bewegen, sind glücklich. Leute, die mehr Obst und Gemüse essen, sind glücklich.
Du, ich glaube, das ist eine Frage, ey, die ist so groß, Ne? Wann sind Menschen glücklich? Ich kann so jetzt ganz, ganz persönlich, hört ja keiner zu, außer Felix und Martin. Ich hatte vor, Martin, du weißt das, Felix, du weißt das, glaube ich, auch. Ich hatte vor 2,5 Wochen einen ziemlich schweren Fahrradunfall. So, mit einer kurzen Zeit auf der Intensivstation. Ich habe eine 36-Stunden-Lücke, in der ich mich an nichts erinnere aus der Zeit. Ich habe mir mein Jochbein gebrochen, ich bin auf den Kopf gefallen. Das sah zwischendurch mal echt nicht gut aus. Und jetzt war ich heute Morgen beim Arzt und da kam MRT und EEG-Ergebnisse und die waren so nach 3 Wochen Check danach, die waren positiv. Und das hat mich nochmal in dem Moment einfach wahnsinnig glücklich gemacht, weil der Druck war groß. Die Angst, die Sorge, auch die Sorge, mit der meine Familie jetzt zu handeln hatte, die ist echt groß. Und da denke ich mir manchmal, und das war so, was macht Menschen glücklich? Gesundheit, und da sind wir wieder bei dir, ist für mich das allerwichtigste Gut, ist auch so ein super simpler Satz. Hauptsache, alle sind gesund. Für mich mehr denn je. Und ich finde es ein bisschen schade, dass man ab und zu so ein, wie bei mir jetzt.
Du brauchst halt immer so auf. Einschläge, ne?
Ja. Ja, eigentlich nicht. Ich, ja, vielleicht. Ich in dem Moment, ich merke jetzt, ich bin so glücklich, einfach weil es mir und meinen Lieben gut geht. Punkt. Ist aber nicht die Antwort auf alles.
Naja, und du kennst mich. Hm.
Ja, es kann auch nicht immer alles gut sein im Leben. Mit euch beiden Topmodels hier. Felix, wir beenden unsere Folge traditionell damit. So ein bisschen hast du damit gerade schon vorgegeben, was jetzt als Antwort kommt. Aber der heißt Dein erstes Mal hier, der Podcast. Gibt es ein erstes Mal? Vielleicht musst du dir jetzt auch eins kreieren. Was in Zukunft kommt, auf das du dich besonders freust? Das hast du gerade schon gesagt, eigentlich ist da nicht so viel, ne? Aber hast du was?
Ja, klar. Ist es ein surreales Beispiel, wo ich Talente habe, die ich nicht habe, oder die realistisch?
Geile Antwort.
Mach mal beide. Mach doch mal beide.
Eins so.
Also surreal wäre ich wahnsinnig gerne Musicalsänger für Disney. Also ich glaube, also da wäre mein Leben noch geiler. Also wenn ich jetzt denke, also ein halbes Jahr mache ich in Stuttgart Aladdin, die andere Hälfte mache ich in Hamburg König der Löwen, da würde ich denken, ey, geil.
Welches wäre deine Lieblingsrolle? Welches wäre deine Lieblingsrolle beim Musical? Wer wärst du gerne?
Ich finde Aladdin schon gut. Ich finde Simba auch gut. Ich glaube, Elsa von Frozen wird mir keine abnehmen. Die ist aber auch ein bisschen zickig, aber gesanglich ist das wirklich ganz, ganz hohe Liga. Ich glaube, die würde ich nehmen. Das wäre das surreale Beispiel. Ja. Das realistische Beispiel ist, ich habe ja gesagt, ich bin ein bisschen zu sehr erklärbär. Ich würde gerne auch, und das würde ich auch hoffen, dass das so ein bisschen dann mit dem Cover irgendwie auch ein bisschen passiert, so ein bisschen Lifestyle und ein bisschen mehr Personenmarke werden. Ja, mhm. Dass ich sage jetzt mal Adidas oder irgendwie so eine Firma sagt, boah, ich hätte richtig Bock, dass Doc Felix nicht nur Sachen erklärt, sondern vielleicht auch mal so ein bisschen hübsch vor der Kamera läuft oder so. Das wäre irgendwie cool. Und ich finde mich viel witziger, als das in den Videos rüberkommt, um das mal Oliver Pocher-mäßig zu sagen, ja. Und ich würde vielleicht gerne auch ein bisschen mehr unterhalten irgendwie. Und vielleicht wäre da dann mal auch so ein Format, was jetzt gerade irgendwie so ein Show-Format oder so, vielleicht spannend, wo die Essenz nicht ist, ich bin der Experte, der medizinische Sachen gut erklärt, sondern so ein bisschen Hirschhausen-Style, der einfach lustig ist. Stefan Raab, den war auch irgendwie immer so mein Vorbild. Genau, so das so ein bisschen im Medizinkontext, das wäre vielleicht noch was, wo ich richtig Bock hätte. Und vielleicht irgendwann, das denke ich auch, würde ich vielleicht gerne mal so einen Kampf im Fernsehen machen.
Ach,
einen
wirklich? Boxkampf
oder so.
So Fame Fighting oder so?
Ja, das ich hab mir jetzt die angeguckt, es gab ja The Hype und Fame Fighting ist jetzt am Samstag. Das Problem ist, das sind halt alles Assis. Ja,
ist also sehr trashig, ne?
Ja, und das finde ich so schade, weil ich eigentlich begeisterter Kampfsport-Fan bin. Okay. Also ich habe auch in der Jugend so ein bisschen mal dann gemacht, ja. Das ist die erste Sportart, die ich auch selber machen wollte und nicht gezwungen wurde. Habe ich so ein bisschen Thai-Boxen mal gemacht. Ich habe halt überhaupt kein Talent dafür, das muss man einfach sagen. Aber so, ich würde so denken, so Richtung Fame-Fighting-Zeugs wird das vielleicht funktionieren, dass man sich dann wieder so ein Ziel nimmt, dass ich dann, das by the way auch sehr für die mentale Gesundheit, weil ich denke mir, ich bin ein Opfer. Also ich habe Angst vor Dingen, die, wo mein Opa mich kaputt lachen würde für. Zum Beispiel, wenn irgendwie so ein Brief aus Umweltpapier ankommt, ne? Dann denke ich, oh, wurde ich geblitzt? muss ich ein Parkticket? Also ohne Scheiß, mein Herz schlägt da schneller.
Das ist ganz schön nerdig.
Ja, mein Opa hätte die Post einmal weggeworfen oder so, ja, oder hätte sich einmal geärgert, bezahlt und ein Bier getrunken, ja. Und ich denke mir, was ist da wohl drin? Wurde ich wieder verklagt oder so? Und ich, und jetzt Stichwort mentale Gesundheit, wenn du halt so zart beseitet bist, was halt irgendwie solche Sachen angeht, ne, musst du dich halt einfach, also musst du dem nicht Raum geben und mit deinem Therapeuten darüber reden, was ist denn falsch gelaufen, dass du Angst hast vor Briefen oder so. Sondern du musst halt dein Level an Resilienz halt steigern. Ja, also zum Beispiel, deswegen nehme ich auch alles an. Also zum Beispiel, ich war jetzt letztens in der Lanxess Arena vor 12.000 Menschen oder 40.000, ich weiß nicht, auf jeden Fall ganz, ganz viele Leute und habe da halt ein Interview geführt. Ja, war ich davor nervös? Ja, natürlich. Aber ich mache das dann halt, damit ich halt auch hoffe, in dem normalen Alltag einfach resilienter zu sein gegenüber diesen Alltagssachen. Und ich würde jetzt denken, wenn ich vor vielen Leuten auf die Fresse bekommen und anderen, einem anderen Typen auf die Fresse gebe, ist es vielleicht okay, wenn dann, nein, wenn ich falsch parke und dann ein Brief ankommt. So, das wäre dann nochmal so eine Geschichte, was ich jetzt vorstellen könnte, was ganz cool wäre. Ich muss aber dazu sagen, ich habe halt kampfsporttechnisch kein großes Talent. Das heißt, das müsste ich alles mit Fleiß und Disziplin danach holen. Das wäre vielleicht noch was ich machen würde. Aber auch, muss ich sagen, nicht bei dieser Trash-Scheiße. Damals gab es ja mal so Promi-Boxen mit Daniel Aminati, irgendwie vor 10 Jahren oder so. Und da dachte ich, geil, die bringen so ein bisschen Kampfsport rein, die machen das auch gut. Und jetzt ist Trash-Boxer ist ja so nach Love Island oder so. Das finde ich dann blöd. Ja, aber wenn das vielleicht in 1-2 Jahren, ja, in den USA ist das ja irgendwie mit Logan Paul oder Sean Paul oder wieder dieser eine Paul, der wieder da heißt, ja, ist das ja im Mainstream angekommen. Und das wäre cool, wenn, weiß ich nicht, ein Joko boxen würde oder irgendwie solche Leute, ein Böhmermann mal boxen würde. Das wäre ja total cool, ne? Dann würde ich da auch gerne dann da vielleicht dann mal mitmachen und dann halt sagen, okay, jetzt trainiere ich dafür.
Fassen wir das zusammen. Die boxende Eisprinzessin finde ich eigentlich ganz cool.
Schön.
Felix, vielen Dank für deine Zeit heute. Ich möchte gerne die Zeit jetzt hier einmal nochmal ganz kurz nutzen, wirklich da, dir auch nochmal zu danken für deine Zeit bei dem Covershooting, da um nochmal den Dreh zu kriegen zu dem Shooting. Und
danke für euch dafür. Ne?
Wirklich also, auch alle dazu animieren, das ist ein besonderes Cover, das sage ich auch nicht bei allen Titeln, die Geschichte von Felix dahinter. Schaut mal rein, geht ans Kiosk, Felix, dir viel Spaß auf den Moment, wenn du dich zum ersten Mal am Kiosk siehst. Das erzählen alle, dass das einfach nochmal richtig flasht. Jetzt in dem Moment, wo wir das hier aufzeichnen, ist das Heft noch nicht am Kiosk. Das, wo ihr das jetzt hört, ist es am Kiosk, also los. Bin ich gespannt. Erzähl mal, wie sich das anfühlt. Vielen, vielen Dank auch, was du gerade gesagt hast, dass du hoffst, dass du etwas anders wahrgenommen wirst als nur als Erklärbär. Ich finde wirklich, und das ist jetzt kein Geschleime, du warst so genial vorbereitet bei dem Shooting. Du hast uns so viel angeboten auf professioneller Model-Ebene, womit wir nicht gerechnet haben. Und deswegen muss man auch sagen, haben wir auch dich gefühlt auf jeder zweiten Seite im Heft. Ja, du lachst, aber es ist ja so, das machen wir nicht immer.
Ja, ne? Aber das kam ja nicht von ungefähr. Also wirklich? Du warst auch sehr, sehr unsicher, ob ich das kann. Und die Wahrheit ist, ich habe halt über Jahre durch Instagram, hab mir halt Sachen angeguckt auf YouTube, How to Look Good in Pictures, Modeln geübt vorm Spiegel
und diese ganzen
Sachen. Ja, hat Gott sei Dank. Aber ich will nur sagen, das ist kein Zufall, sondern das ist halt Disziplin und wirklich harte Arbeit, um das zu lernen. Und dann natürlich macht es dann auch irgendwann Spaß und findet man witzig. Ne? Aber das ist jetzt kein Zufall, sondern ich habe es wirklich geübt, Posen und so weiter, ein bisschen Germany's Next Topmodel geguckt, damit es auch ganz gut funktioniert. Ja.
Sehr schön. Felix, vielen Dank. Ich habe so noch nie so gerne am Ende nochmal Werbung gemacht für unsere eigene Marke. Kauft das Heft, Leute. Lohnt sich. Cooler Typ, Felix. Martin, danke, vielen Dank dir auch wieder. Hat Spaß gemacht.
Danke euch beiden. Etwas danke, danke.
Angeschlagenen Verbindung heute.
Das wird besser beim nächsten Mal, Freunde.
Felix, macht gut. Vielen Dank.
Ja, sehr gerne.
Tschüss raus.
Danke euch. Ciao.
Ciao, ciao.